Also für mich hat Freiheit was mit nicht erpressbar zu sein. Ich kann auch, wenn man mich heute, ich sag mal, unschuldig ins Gefängnis stecken würde. Anna, ich sag dir, ich wäre weiterhin frei. Ich meine das nicht nur materiell. Ich meine das, du kannst mich mit nichts mehr schocken. Weil ich habe meinen Frieden einmal mit dem Himmel geschlossen. Ja, ich habe gesehen, dass ich immer Hilfe bekomme. Und ich habe gesehen, der einzige Tag, der zählt, ist jetzt, heute. Jetzt gerade, weil gestern ist vorbei, morgen ist noch nicht.
Hallo, du Herzensmensch da draußen. Wie schön, dass du wieder dabei bist. Peter Heinrichs, alias Pete Henry, ist heute bei mir. Pete ist 55 Jahre alt, ist Vater einer Tochter, von Beruf Sprecher. Erfolgreich. Das ist der Stand der Dinge heute. Doch er war nicht immer Sprecher, er war auch nicht immer glücklich. Es gab einige Tiefs in seinem Leben. Wir sprechen heute über das Mindset, den Glauben, über Ziele und wie wichtig diese sind und über alles, worüber du sonst mit mir sprechen möchtest, lieber Pete. Herzlich willkommen in meinem Podcast mit dem Herzen voraus.
Hallo, liebe Anna, so nenne ich dich immer und vielen Dank für die Einladung. Ich bin ja total happy, dass ich hier sein darf.
Dieses Hallo, liebe Anna, höre ich tatsächlich ziemlich oft. Wir sind regelmäßig in Kontakt mit Pete, sind Sprecher, Kollegen und von Pete hole ich mir immer, wie sagt man das auf gut Deutsch, ein Arschtritt manchmal, gute Beratung und ja, auf jeden Fall auch kompetente. Und ja, dann geht's da auch schon los. Wir haben uns kennengelernt über die gemeinsame Ausbildung zum Sprecher, in meinem Fall Sprecherin bei der GVA, The Golden Voice Academy. Da können wir vielleicht ein bisschen Werbung dafür machen.
Auf jeden Fall. Immer einen schönen Gruß von uns beiden bestellen, dann werdet ihr da bevorzugt behandelt.
Ganz genau. Genau, wir haben einen gemeinsamen coolen Coach, Patrick Katrauer, den Namen könnten wir vielleicht hier auch mal einmal ins Mikro sprechen, weil er uns natürlich das oder mit seiner Idee, diese Academy ins Leben zu rufen, das Leben ermöglicht hat, was wir gerade beide gleichzeitig führen. So, und du warst am Wochenende, vergangene Wochenende, als ich im Dirndeln auf dem Geburtstag meiner Mutti war, warst du woanders, du warst auf einer Bühne. So, ja. Und da möchte ich gerne heute einsteigen. Was hast du auf dieser Bühne gemacht? Wie kamst du dahin? Und erzähl, was da los war.
Ja, ich bin am Wochenende ausgezeichnet worden mit zwei Awards. Und da kann ich wirklich zu Recht sagen, dass ich jetzt wahrscheinlich zu den Shooting Stars in Deutschland auf jeden Fall dazugehöre in der Sprecherszene. Wahrscheinlich zu deutschlandweit den besten Sprechern gehöre, will ich auch mal so sagen. Ich will das nicht sagen, weil ich jetzt hier angeben will. Aber was ich damit ausdrücken will, ist, dass das ein langer Weg war, bis sich mein Traum erfüllt hat. Und ich glaube, das ist so das Thema, warum wir beide heute hier sind, dass ich einfach mal diesen Weg erzählen kann. Und das war ein besonderer Moment für mich jetzt am Wochenende. Über 200 Leute waren da, alles Sprecher in dieser Golden Voice Akademie. Wie gesagt, schönen Gruß, wenn ihr das auch machen wollt, von Pete und Anna. Ja, und das war ganz besonders, einmal die Leute dort zu treffen, diesen Spirit da zu spüren. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man, wenn man in so einer Community ist, die einen so mitzieht oder wo man auch viel zu geben hat, dass man sich da so oft wie möglich mit trifft. Und das haben wir gemacht am Wochenende. War mega, muss ich sagen. Und dort sind mir diese beiden Preise verliehen worden, auf die ich wirklich stolz bin. Denn, Anna, du weißt es, ich habe dafür sehr, sehr hart gearbeitet.
Ich weiß so einiges ganz genau. Wir stehen, wie gesagt, in einem regelmäßigen Kontakt, unterstützen uns gegenseitig. Wir haben ungefähr zeitgleich angefangen. Und beide wissen wir, was das doch für ein harter Job ist. Man stellt sich das einfacher vor, als es ist. Also das kann ich jetzt von mir, jetzt aus meiner Seite so sagen. Du sitzt dann da am Mikro, liest ein bisschen vor. Damit ist es natürlich nicht getan. Du musst ganz, ganz viel dich konzentrieren. Ich glaube, das ist ganz, ganz viel Konzentrationsarbeit. Also bei mir ist es so, ich glaube, du kannst das bestätigen. Vielleicht für die Leute, die zuhören. Ich glaube nicht, dass uns nur SprecherInnen zuhören. Erzähl mal bitte, was diesen Job jetzt besonders bei dir ausmacht. Was genau sprichst du oder für wen sprichst du? Was genau bedeutet das überhaupt?
Also du kannst dir das so vorstellen, du kennst ja Audible, du kennst die ganzen Hörbuchplattformen, iTunes und, wo man Hörbücher runterladen kann, kaufen kann. Also ich spreche diese Hörbücher. Ne? So, das ist so ein Teil. Der andere Teil ist Voice-Over, alles, was mit Werbung zu tun hat. Die ganzen Werbefilmchen, die du siehst im Fernsehen oder auf YouTube oder bei Insta, Facebook. Diese ganzen Ads zum Beispiel, die spreche ich. Ich mache Synchronisationen, habe jetzt zwei amerikanische Fernsehsendungen synchronisiert, die kommen jetzt bald auf Amazon Prime. Ein Radiospot, ein Anrufbeantworter, alles, was mit Stimme zu tun hat, kann man in diesem Beruf bedienen, wenn man gerne möchte. Und das möchte ich und das liebe ich auch an diesem Job, der ist so vielfältig. Aber nicht nur das, sondern wir arbeiten ja alle in einem Home-Studio. Das heißt, wir fahren jetzt nicht in so ein Studio irgendwo hin, sondern wir sind zu Hause, haben uns dann ein schönes kleines Studio eingerichtet mit einer guten Klangqualität. So, und das bedeutet allerdings auch, dass kein Mensch da ist, der für dich die ganzen Aufnahmen schneidet zum Beispiel, sondern das machst du auch alles selber. Du akquirierst deine Kunden selber. Und ja, du hast quasi dein kleines Unternehmen zu Hause, was natürlich sehr schön ist, weil du musst jetzt nicht mehr unterwegs sein und hast mit ganz, ganz vielen tollen Menschen zu tun. Wenn ich dir auch an die Autoren denke zum Beispiel, oder die ganzen Firmen, die Marketingabteilungen, die alle völlig cool sind. Du hast mit der ganzen Welt zu tun. Ich habe indische Auftraggeber, chinesische, amerikanische. Ich spreche den ganzen Tag Englisch, obwohl ich überhaupt gar nicht gut Englisch sprechen kann. Ich spreche den ganzen Tag Englisch. DeepL ist mein bester Freund. Und das ist einfach wunderbar vielfältig. Und für mich das Wichtigste ist, dass ich meine Zeit frei einteilen kann. Ja. Mhm. Ich habe eine 9-jährige Tochter, hast du in der Anmoderation gesagt, und die ist für mich, die steht bei mir ganz oben, danach richtet sich alles und deswegen auch meine Arbeitszeit. Ich bringe meine Kleine morgens in die Schule, bringe sie dreimal in der Woche zum Sport, das Wochenende verbringen wir immer ausgiebig und da möchte ich schon eine Arbeit haben, die A, genug einbringt, damit ich mir dieses Leben leisten kann und B, aber mir auch die Freiheit gibt. Ne?
Mhm. Pete, ich habe dich vor unserer Aufnahme, bevor ich aufs rote Knöpfchen gedrückt habe, habe ich gefragt, darf ich dein Alter verraten? Hast du natürlich gesagt, Mensch, ich halte doch mit nichts hinterm Berg.
25, habe ich gesagt.
25 hast du gesagt, da habe ich noch geschrieben. Habe ich doch gesagt, hat sich gut gehalten dafür. Also 55 ist es. Bist mir Jahrzehnt voraus in der Lebenserfahrung. Das ist ja jetzt für dich wieder komplett neu. Also ich habe auch mit 43 neu gestartet oder damals noch 42. Du hast es mit 55 gewagt. Lass uns mal vielleicht über Neuanfänge sprechen. Auch nicht mehr mit 27 oder 25. Wie war das für dich? Wie kam, also erstens vielleicht die erste Frage, warum Sprecher? Wie kamst du auf diese Idee, das zu werden? Und zweitens, wie war das für dich, diesen Neuanfang zu wagen? Also das ist ja auch sicherlich, was hat etwas mit Mut zu tun und eine Entscheidungsfreudigkeit.
Naja, vielleicht sollten wir besser über das Thema Träume sprechen, Werte sprechen, weil das ist jetzt das Ergebnis meiner Werte, das ist das Ergebnis meiner Träume, wo ich jetzt bin. Das hat eigentlich weniger mit dem Beruf zu tun, sondern ich bin jetzt da, wo ich hin will. Ja, und das ist immer ein Weg. Ja, wenn du dich für einen Weg entscheidest, zum Beispiel einen Marathon läufst, der Weg ist gut vergleichbar, sage ich mal, ja, weil das Leben ist ja wie 100 Marathons oder 1000 Marathons. Mhm. Dann weißt du, du wirst da nicht durchspazieren, sondern das ist ein Weg, aber du hast so das Ziel vor Augen und das verbinde ich mit einem Wert. Ja, und für mich ist dieser Wert Freiheit. Freiheit war für mich ganz früh in meinem Leben das Maß aller Dinge. Und wenn du magst, dann kann ich dir diese Geschichte mal erzählen, wie es überhaupt dazu kam. Und dann kommen wir irgendwann mal bei heute an, weil das war schon ein langer Weg. Der hat 55 Jahre gedauert. Ja. Und es gab Zeiten, das sage ich dir ganz ehrlich, da habe ich da nicht gerne drauf zurückgeguckt, was ich alles erlebt habe. Ja, es gab Zeiten, da habe ich mir gedacht, wenn ich heute sterben würde, dann würde ich sagen, mein Leben war so scheiße. Ja, damit du die Dimension einfach mal verstehst. Ne?
Verstanden.
Aber wenn du dich halt für so einen Weg entscheidest, und ich habe mich sehr, sehr früh dafür entschieden, dann weißt du auch, das wird was kosten. Ja, vielleicht bist du auch zwischendrin so platt, dass du nicht mehr weitermachen kannst. Weiß ich nicht. Ja, aber wenn der Traum so stark ist, ich sage immer, was ist dein Warum? Was ist dein Traum? Was ist dein Warum? Was ist der Grund, warum du morgens aus dem Bett aufstehst? Ja, ist das die Not? Ist das die Unfreiheit? Zum Beispiel, ich muss heute Geld verdienen, damit ich mein Haus weiter abbezahlen kann. Meine Fixkosten, ja, die ich mir mit der Zeit aufgebaut habe. Ist das so ein Zwang, warum du morgens aufstehst? Oder ist das dein Warum? Ja, zum Beispiel für mich war es immer die Freiheit. Ja, ich stehe heute auf, um an meiner Freiheit zu arbeiten.
Das Darf ich dir eine Zwischenfrage stellen, Pete, bevor wir weitergehen? Genau, einfach nur eine Zwischenfrage, wir können gleich weitermachen.
Kaffee, okay.
Freiheit, genau. Freiheit, kann ich absolut verstehen. Das ist nämlich auch einer meiner drei wichtigsten Werte, Freiheit. Was ist denn für dich Freiheit? Eine Zwischenfrage, dann können wir weitermachen. Jetzt werde ich heiser. So, genau.
Anna, das ist eine super Frage. Ja, was ist für dich Freiheit? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Jeder hat so seine eigene Vorstellung von seinem Leben, ja, von seiner Freiheit, von seinen Träumen. Und die muss man auch selber definieren. Und deswegen ist die Frage sehr gut. Ich fange mal früh in meinem Leben an, okay? Mhm. Und zwar, es gibt ja immer die Geschichte so vom Tellerwäscher zum Millionär, ne? Ich erzähle dir mal andersrum, weil mein Vater war reich.
Ah, okay. Ach so.
Ja. Das ist vielleicht mein Glück gewesen, ja, muss ich mal sagen, weil A, hatte ich eine traumhafte Kindheit. Ja, wir hatten ein Mega-Haus mit einem riesen Grundstück, da war ein Fußballplatz drauf, da war eine Pferdekoppel mit 4 Pferden drauf. Wir hatten alle Tiere, wir hatten Hühner, Strauße, Esel, Ziegen, Hunde ohne Ende. Und das ganze Leben spielte sich immer bei uns ab. Das heißt, alle Freunde, alle Nachbarskinder, die waren immer bei uns. Ja. Und so bin ich aufgewachsen. Ich hatte einen sehr großzügigen Vater. Ja. Ich habe irgendwas gesagt, was ich haben will, dann habe ich das bekommen. Ja.
Okay.
Mein Vater war nicht perfekt. Mein Vater ist aus einer alten Generation. Der war im Krieg, 1922 geboren. Und diese Generation, die hat auch ihre Macken. Ne? Also ganz normal. Und er hatte halt die Macke, er war Unternehmer. Er hat immer morgens um 6 Uhr angefangen zu arbeiten bis 13 Uhr. Dann hat er sich mit seinen Kumpels in der Kneipe getroffen, mit seinen Unternehmerkumpels, und die haben dann gesoffen. Mein Vater war jeden Tag besoffen.
Okay.
Ja, und das war nicht immer schön. Ne? Da habe ich auch lange drüber nachgedacht, ob ich den Mann jetzt verurteile oder nicht. Nein, ich liebe meinen Vater. Und ich habe ihn auch verstanden. Wir dürfen nicht immer so über andere urteilen. Ja. Und für mich war wichtig, was mein Vater getan hat. Natürlich, für mich als Kind hätte er mehr tun können. Ja. Wenn ich zum Beispiel sehe, was ich heutzutage mit meiner Tochter mache, ja, das ist wahrscheinlich das, was ich mir früher gewünscht hätte, was mein Vater mit mir hätte machen sollen. Ja. Und aber ich sag mal, die Medaillenseite davon war halt, dass ich eine wunderbare Kindheit hatte. Wir hatten ein Haus in Spanien, 6 Wochen Sommer in Spanien, 3 Wochen Ostern in Spanien. Im Winter sind wir irgendwo zum Skifahren gegangen. Also es war nie Mangel da. Ne? Und ich bin geboren, ich habe eine 11 Jahre ältere Schwester, was auch schwer ist. Die war, als ich sag mal 10 war, war die schon aus dem Haus. Also ich bin quasi wie ein Einzelkind aufgewachsen. Die kam immer nur ab und zu. Und ja, und in dieser Zeit war das auch schwierig, dieses Verhältnis zu meiner Schwester. Ich hab die in meinem Leben nie richtig kennenlernen können.
Ja,
das war auch schon. Ich hätte mir einen größeren Bruder gewünscht oder sonst irgendwas. Aber ich hatte halt keine Probleme, und so bin ich aufgewachsen. Und für meinen Vater war klar, ich war sein Wunschkind, sein Traumkind. Ich muss dir vorstellen, mein Vater ist halb Spanier, der ist in Spanien geboren, Spanien aufgewachsen.
Ach so, jetzt verstehe ich das Temperament.
Ja, der ist auch noch Nordspanier, also Asturianer, Baske, so die Ecke. Der war sehr radikal, sehr viel Temperament, und davon habe ich einiges abbekommen.
Verstehe.
Ich bin auch ziemlich radikal. Und ich war sein Wunschkind, der hat 14 Tage gefeiert in den Kneipen und hat jedem verkündet, dass ich geboren wurde. Und für ihn war klar, ich werde sein Nachfolger. Mhm. Ja. Und das hat er jetzt nicht gesagt, weil er seinen Lebenstraum verwirklichen wollte, weil ich glaube, er hat es gesagt, oder er wollte das so, dass ich ein einfacheres Leben habe als er. Ja. Und so bin ich aufgewachsen. Unbeschwert, mit viel Spaß in meinem Leben, Berufssohn, ja. Und dann habe ich mit 16 Jahren, hat mein Vater gesagt, wir hatten ein Taxiunternehmen mit sehr, sehr vielen Taxis, einer der größten Taxiunternehmen Deutschlands. Mhm. Und ich sollte das übernehmen, aber dafür musste ich halt als erstes mal, und das hat er mir auch gesagt, eine Autoschlosserlehre machen. Er hat beim Mercedes-Benz Niederlass von Düsseldorf angerufen und hat gesagt, mein Sohn kommt ab am 1. September vorbei, da machen wir ihn eine Ausbildung. Und dann haben die gesagt, jawohl, Herr Heinrichs, machen wir. So einen Einfluss hatte er auch, ja.
Verstehe.
Und dann habe ich halt diese Lehre gemacht. Und das war der Zeitpunkt, von dem ich am Anfang geredet habe. Es gab so ganz früh in meinem Leben einen Zeitpunkt, da habe ich mir wirklich über das Leben richtig Gedanken gemacht. Weil ich habe plötzlich zwei Welten gesehen. Also ich habe jetzt die Welt meiner Eltern gesehen, die nie Zeit für mich hatten, außer im Urlaub. Aber selbst da war mein Vater immer geschäftlich unterwegs. Die hatten nie Zeit für mich. Die waren immer im Stress. Unternehmer, 24 Stunden. Immer Riesenkatastrophen. Ist ja nicht so, wenn du jetzt dir einen Unternehmer anguckst, der hat ein tolles Haus, ja, der hat ein tolles Auto, der hat genug Geld. Aber der hat mindestens 10-mal so viel Probleme wie du als normaler Arbeitnehmer. Das ist einfach so.
Herausforderungen zu bewältigen, ja, genau.
Jeden Tag hat Mitarbeiter, ja. Mein Vater hatte über 300-400 Mitarbeiter.
Mhm, verstehe.
So, meinst du, was da los ist? Und das habe ich halt gesehen, der war 24 Stunden stand der unter Strom. So, und jetzt bin ich in diese Ausbildung gekommen und bei Mercedes-Benz und dann komme da rein, erster Tag meiner Ausbildung, meiner Lehre und guck in die Gesichter dieser Monteure, die dort arbeiten. Alle kaputt. Ja. Mhm. Später habe ich festgestellt, ein paar Tage später festgestellt, die meisten von denen Alkoholiker. Gehen morgens in die Grube, treffen sich da, saufen Maria Kron, damit sie den Tag irgendwie rumbekommen. Pegelsäufer. Ja, das Ganze, ich war total geschockt. Und ich weiß nicht, da hat mich irgendwas geritten, das kam vom Himmel, aber da habe ich mir die Frage gestellt, was ist der Sinn des Lebens? Mhm. Wo ist der Sinn? Wenn ich mir meine Eltern angucke, die haben Geld ohne Ende, aber sind dauernd unhappy, dauernd gestresst, ja, als wenn morgen die Welt untergehen würde. Das ist ja ein riesengroßes Risiko, wenn du Unternehmer bist, ja. Du musst weiter investieren, ja. Da kommt Wirtschaftskrisen, ja, Corona zum Beispiel. Das gab es damals nicht, aber es gab andere Krisen, ja, Ölkrise oder sonst irgendwas. Da habe ich gesagt, die haben alles eigentlich, aber eigentlich haben die nichts, weil die sind nicht happy. Jetzt gucke ich mir diesen Autoschlosser hier an, der hier seit 40 Jahren arbeitet, der ist völlig kaputt. Der kommt hier morgens um 8 Uhr hin, geht um 17, voll besoffen. Was macht der jetzt zu Hause? Säuft er da weiter oder hat er Kinder, hat er eine Familie? Und das war das, was ich gesehen habe. Natürlich gab es da nicht nur besoffene Autoschlosser oder sonst irgendwas, sondern es gab auch ganz feine Leute dort, ja. Und mein Vater war ja auch ein feiner Mann. Ne, mit dem konnte man riesen Spaß haben. Ne? Das war auch ein Adrenalin-Junkie, genauso wie ich. Also mit dem gab es auch immer nur Vollgas. Ne? Das war auch schön. Wenn ich den mal hatte, dann war das super schön. Ne? Mhm. Und aber diese Frage hat mich nicht mehr losgelassen. Wo ist hier der Sinn? Wie kann ich mein Leben gestalten, dass es nicht so ist und nicht so ist, sondern dass ich glücklich werden kann. Was bedeutet es überhaupt, glücklich zu werden? Und da fing die Suche in meinem Leben, glaube ich, an. Ja, und die hat viele Katastrophen in meinem Leben bewirkt, aber die hat letztendlich auch sehr, sehr viel Gutes bewirkt. Und das bewirkt, dass ich da bin, wo ich heute bin. Ne? Und so ging das Ganze los. Wenn du irgendwelche Zwischenfragen hast, schieß los, aber sonst erzähle ich einfach weiter. Ich bin dann weiter aufgewachsen, habe die Ausbildung zu Ende gemacht und mein Vater wurde nicht konkreter. Ja, ich bin dann nach dem Bund nach der Ausbildung zur Bundeswehr gegangen. Nach 10 Monaten ist mein Vater ins Krankenhaus gekommen, wurde schwer krank, hat einen Herzinfarkt gehabt, hat eine Niere rausbekommen, weil er so viel gesoffen hatte in seinem Leben, hat die Narkose ihn über ein Jahr verändert. Der war wie weggetreten. Mhm. Und das ging über ein Jahr und so bin ich aus der Bundeswehr frühzeitig entlassen worden, weil ich musste den Laden übernehmen.
Aha, okay. Also plötzlicher, als du dann
plötzlich,
da, also
plötzlich,
unvorbereiteter, ja, als du eigentlich geplant hattest. Okay, verstanden. Mhm.
Und ich ganz ehrlich, hatte von nichts eine Ahnung, nur von Autos. Mhm. Ja, aber nicht wie leitet man ein Geschäft? Mhm. Wie schreibt man die Rechnungen an die Krankenkassen für die Fahrten? Mhm. Wie geht man mit den Mitarbeitern um? Wir hatten eine Menge Subunternehmer auch. Und ich bin da rein, aber ich bin so eine Natur und habe das irgendwie von meinem Vater auch mitbekommen. Egal, ich mache erstmal und heute ist der Tag. Wenn jetzt ein Problem kommt, dann lösen wir das jetzt. Aber ich denke nicht, was morgen ist oder übermorgen oder was gestern. Ich mache einfach mal. Und ich habe das gut gemacht. Ja, ich habe das wirklich gut gemacht. Und nach einem Jahr hat mein Vater irgendwelche anderen Tabletten bekommen, war von heute auf morgen wieder total klar.
Okay, mhm.
Ist ins Unternehmen, hat gesehen, was ich gemacht habe und war total stolz.
Stolz, okay.
Ja, total stolz war er. Mhm. Und hat mir zum Dank einen BMW Cabrio geschenkt.
So macht man das in einer Unternehmerfamilie, ja, ich verstehe. Ja.
Aber das war's, ja. Mein Vater hat nicht gesagt, so, pass mal auf, ich zeig dir erstmal die drei Keys fürs Geschäft. Das musst du können, das musst du können, das musst du können. So führt man Mitarbeiter. So. Mein Vater hat gesagt, ja, guck nur, geh mal durchs Unternehmen. Ich sollte immer nur gucken. Er konnte nicht loslassen.
Abgeben, mhm, verstanden. Okay.
Und das habe ich mir
hast eine Zeit gefühlt? Hast du das gefühlt? Also hast du dich in der zweiten Reihe gefühlt oder abgestellt gefühlt, ausgenutzt? Oder
überhaupt nicht. Nein, ich habe meinem Vater völlig vertraut. Mhm. Und ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht mal böse, weil ich konnte dann mittags wieder Tennis spielen gehen. Ich bin mit meinem BMW Cabrio durch unsere Stadt gefahren, habe die Mädels zum Essen ausgeführt. Also ich habe dieses Leben wirklich genossen, ja. Das war eine super Zeit und ich habe gesagt, okay, mein Vater ist fit, ja, wir können das noch eine Zeit lang so durchziehen. Aber so habe ich halt auch mehr Zeit gehabt, über meinen Lebenssinn nachzudenken, über meinen Traum. Und dann kamen mir natürlich die ersten Flausen im Kopf.
Mhm. Verstanden.
Ist das überhaupt was, so ein Taxiunternehmen für dich? Ja, ich meine, die Taxifahrer, die denken ja morgen schon darüber nach, wie sie dich bescheißen können den ganzen Tag. Und irgendwelche schwarz waren, nicht alle, aber ich sag dir das aus Erfahrung. Mhm. Das heißt, du musst die den ganzen Tag kontrollieren, jeden Tag einen Unfall. Und habe ich gesagt, ist das mein Leben? Und ich habe immer mehr gemerkt, ich will das nicht.
Verstehe.
Ich will das nicht. Mhm. Ich habe gemerkt, ich will nicht in so einer Autowerkstatt stehen, ja, aber ich will auch nicht diesen Job von meinem Vater machen. Das ergibt für mich keinen Sinn. Wo ist der Sinn? Ne? Und da habe ich gedacht, als erstes, der Sinn ist wahrscheinlich, wenn ich selber mal ein Unternehmen gründe. Ne? Und darum habe ich mich dann gekümmert. Ja, ich habe Leute kennengelernt, die waren im Vertrieb, da habe ich plötzlich gesehen, was ist im Vertrieb möglich. Ich habe zusätzlich gemerkt, dass ich so eine verkäuferische Fähigkeit habe, dass ich gut auf Menschen wirke, dass Menschen schnell Vertrauen zu mir haben und mir auch zuhören. Und da habe ich gesehen, wow, und in meiner Unbeschwertheit habe ich dann so einfach mal ein paar Sachen. Ich habe nebenher Versicherungen verkauft zum Beispiel. Mhm. Ja, bin so in so Versicherungsvertrieb. Nicht, weil ich da Geld verdienen wollte, sondern weil ich das Wissen haben wollte. Weil die hatten Management-Training, die hatten Führungskräftetraining. Und das habe ich gesehen. Das Geld hat mich nicht motiviert. Davon hatte ich genug auf dem Konto. Ja, und ein besseres Auto hatte auch keiner von denen. Also, aber als die gesagt haben, hier gibt's Management-Training. Und ging bei mir die Lampen an irgendwie. Und dann bin ich da rein und war ruckzuck einer der erfolgreichsten dort. Ich war immer, in meinem ganzen Leben war ich High-Performer. Wenn ich einen Job gemacht habe, der mir liegt, dann war ich auch schnell, gehörte ich schnell immer zu den Besten. Und so bin ich in den Vertrieb rein und habe dann einen anderen Vertrieb gemacht, der mir noch mehr Spaß gemacht hat, ohne Stornoquote. Weil in der Versicherung gab es ja immer dieses Problem Storno und jemanden eine Versicherung aufzuschwätzen. Das war nicht so mein Ding. Ich habe halt die bestnächste Chance wahrgenommen und da habe ich mich zu Hause gefühlt. Das war auch im Finanzbereich. Das war sowas Ähnliches wie heute Bitcoin. Ja, das hatten wir damals schon erfunden. Das ist nichts Neues für uns gewesen. Und da hatte ich 10.000 Leute reingebracht. Also ich war die Nummer eins in ganz Deutschland. Ich war super erfolgreich. Und
darf ich eine Zwischenfrage stellen, ja? Piet? Entschuldigung, mitten im Satz. Da warst du wie alt ungefähr, sag mal, auf der Zeitschiene? Wo sind wir gerade?
1992.
Ja, Alter, bitte.
24.
Damit die Leute nicht Nachrichten müssen, genau.
24 war ich okay. Da.
Genau. Ja. So, hat dein Vater das Ganze kommentiert? Also hat er das verstanden, dass du dich jetzt irgendwie in eine andere Richtung entwickelst?
Der fand das gut.
Ah ja, okay.
Zuerst, weil der hat gesagt, ja. Okay, da soll man ein bisschen was lernen. Jetzt ist jetzt noch nicht so dringend hier. Der soll sich mal die Hörner abstoßen, sage ich mal. Der soll sich mal ausprobieren oder so.
Und dann kommt er wieder.
Und dann kommt er wieder. Aber ich bin halt nicht wiedergekommen. Und das war für meinen Vater der absolute Schock.
Verstehe.
Ja, wirklich der absolute Schock. Und das war so extrem, dass mein Vater mich sogar des Hauses verwiesen hat und enterbt hat. Also jetzt kannst du dir vorstellen, wie groß der Schock ungefähr für ihn war.
Verstehe.
Spielen noch andere Sachen auch eine Rolle. Er hat bei mir investiert und das ist schiefgegangen. Aber das war eigentlich so der Hauptgrund, dass ich seinem Traum nicht gefolgt bin. Mhm. Ja. Und das ist, glaube ich, so, im Nachhinein kann ich das sagen, das ist so einer der Preise, die du bezahlen musst, dass nicht alle damit einverstanden sind, wenn du deinen Weg gehst. Mhm. Ja, das kann so weit kommen, dass Familie sich trennt oder nichts mehr mit dir zu tun haben will, ja, oder nicht mehr ehrlich zu dir ist. Und aber wenn der Traum, dein Warum so stark ist, dann bist du bereit, diesen Preis zu bezahlen. Ja?
Warst du denn in dem Moment schon im Klaren darüber, was denn dein Traum ist? Also du hast am Anfang über Freiheit gesprochen, diesen Drang haben wir jetzt verstanden, du wolltest irgendwie ein bisschen was anderes. Aber war der Traum schon klar oder war das einfach nur der Wunsch, der Wille nach etwas anderes?
Ja, der war überhaupt nicht klar, der Traum.
Okay.
Sondern ich habe ja den Sinn des Lebens gesucht und ich habe gedacht, der Sinn des Lebens ist, wenn ich jetzt ein eigenes Unternehmen aufmache, selber was gründe, selber was aufbaue, selber Geld mache, ja, und diese unabhängig werden, ohne meinen Vater. Ich war ja sowieso immer nur der Sohn von Taxi Heinrichs, ja.
Verstehe.
Und ich war auf der Suche, Anna. Ich wusste nicht genau, was war, weil ich habe auch schnell gemerkt, dass es das nicht ist. Ich war die Nummer eins in dem Unternehmen. Ich hatte Geld ohne Ende, wir sind morgens nach Paris geflogen zum Frühstücken, das kam vorne rein, das habe ich hinten wieder ausgegeben, das Geld. Also, und ich habe gemerkt, ich bin kein Deut glücklicher, im Gegenteil, ich bin in der Lage, in der mein Vater ist, ich bin hier permanent nur im Stress. Mhm. Ja, weil da ging es um viel Geld, es ging um viele Mitarbeiter, es ging um sehr viele Kunden und ich war nur unterwegs in ganz Deutschland, hier hingeflogen, da mit dem Auto hingefahren. Ich war 7 Tage die Woche unterwegs und zu meiner Freundin habe ich damals gesagt, steh mir nicht im Weg, sonst haue ich dich um. Also sonst renne ich dich um. Ne?
Verstehe.
Weil wenn du mir in meinem Erfolg im Weg stehst, weil ich gedacht habe, das ist es jetzt, da muss ich jetzt hin und da darf mich keiner bremsen.
Mhm. Ist die
das begangen? Das war ziemlich doof, dumm früher von mir. Und
ist sie gegangen, deine Freundin? Irgendwann?
Da noch, naja, war so erfolgreich. Okay. Da ist sie nicht. Sie ist gegangen, als ich nicht mehr erfolgreich war.
Ah, verstanden.
Ja, okay. Weil ich bin genau mit diesem Unternehmen, ich war ein Partner von jemandem, das Unternehmen war plötzlich weg und ich konnte nicht mehr weitermachen. Ich war von heute auf morgen pleite. Muss man. Ich war mit 1994 war ich mit über 200.000 Mark verschuldet.
Ach du Gott. 26 warst du dann, wenn ich jetzt richtig hochrechne.
Mhm. Enterbt. 200.000 Mark Schulden. Das ist das erste Mal mein Leben so zusammengebrochen. Und da ist was passiert. Ich hatte ein Kind. Meine Freundin hat ein Kind bekommen.
Mhm.
Und das ich über alles geliebt habe. Und als ich dann pleite gegangen bin, kurze Zeit später ist sie dann auch ausgezogen mit dem Kind. Und ich habe das dann immer abgeholt. Wir haben die Wochenenden zusammen verbracht. Und ich habe auch im Nachhinein gemerkt, die war eigentlich nur mit mir zusammen, weil ich den richtigen Nachnamen hatte, weil mein Vater das richtige Unternehmen hatte und sowas. Ne? Aber dann wollte ich das Kind abholen und dann sagt sie, du kriegst das Kind nicht mehr, am Montag kriegst du einen Brief. Und dann sage ich, was? Und dann kriege ich einen Brief am Montag, da steht drin, dass ich gar nicht der Vater bin.
Ach du.
Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. Ich war jung, ich hatte keine Ahnung von Problemen, weil die hat mein Vater immer von mir weggehalten.
Das klingt wie ein Krimi gerade alles. Ja, ja? Verstehe. Mhm.
Mhm. Und plötzlich kommen alle Probleme, von denen du noch nie was gehört hast. Ich wusste nicht, wie geht man jetzt um mit Schulden, mit Zahlungsunfähigkeit? Wie geht man um mit so einer Sache? Wie geht man um mit Enterbung, Probleme mit den Eltern? Hatte ich nie gehabt. Es kam alles auf einmal. Und da habe ich gedacht, weil damals gab es ja auch keine Privatinsolvenz. Ja, heute bist du nach 3 Jahren aus dieser Geschichte wieder raus. Ich meine, wer heute nichts riskiert, ist richtig dumm, würde ich mal sagen, weil du hast nichts zu verlieren. Du kannst ja 3 Jahre bist du wieder sauber und kannst du Vollgas geben. Ne? Aber damals gab es sowas nicht, eine Privatinsolvenz. Ja, sondern 30 Jahre waren die Gläubiger hinter dir her. Und ich wusste auch nicht, was ich machen sollte jetzt. Ne? Und ich wusste, das ist nicht der Sinn meines Lebens. B, das ist eine scheiß Situation. Wie komme ich da jemals wieder raus? Und da habe ich mir gedacht, ich muss erstmal abschalten und ich muss hier weg, weil in dieser Stadt kennt mich wirklich jeder. Ich brauche mal ein anderes Umfeld. Und dann habe ich mir, und jetzt kommt die nächste harte Geschichte.
Darf ich zu diesem Kind noch eine Rückfrage stellen? Gab es da doch irgendwie Kontakt oder seitdem abgebrochen und das war's?
Nein, von ihrer Seite abgebrochen. Ich hätte das genauso weitergeführt. Ich habe gesagt, das ist mein Kind, da könnt ihr alle erzählen, was ihr wollt.
Verstehe.
Aber von ihrer Seite abgebrochen. Der Junge ist jetzt 94 geboren. Ja. Mhm. Der wird fast 30 Jahre.
Hast du den, also beobachtest du ihn durch irgendwas?
Ich habe es versucht, hab die gefunden. Mhm. Ich habe also mal geguckt auf Instagram, Facebook mit Nachnamen und so. Von ihr habe ich ab und zu mal ein Bild gesehen, aber da war nie irgendwas.
Verstehe.
Ich meine, so eine Geschichte hört ja nie auf, wenn du irgendeine Lüge in deinem Leben hast oder so und die nicht die Hosen runterlässt, die lässt dich ja nie in Ruhe. Du wirst irgendwann die Rechnung bezahlen müssen. Mhm. Ja, du führst so ein Leben, du zeigst dich nicht mehr in der Öffentlichkeit, weil du genau weißt, vielleicht kommt der nochmal, weil du vielleicht Gedanken hast, die der überhaupt nicht hat, aber du spinnst dir selber was zurecht. Aber leider nicht. Ich sag dir, wenn der Junge heute ankommen würde, ich würde ihn in die Arme nehmen und er wäre nach wie vor mein Sohn, genau wie früher.
Hundertprozentig, ja. Traurige Geschichte, Piet. Okay, wir kommen zur nächsten traurigen Geschichte.
Mhm. Nee, die fängt erstmal gut an, weil ich habe gesagt, ich will hier weg. Ich habe jetzt keine Familie mehr. Meine Mutter musste zu meinem Vater halten. Mit der hatte ich immer nur so sporadisch am Telefon Kontakt. Der wollte nichts mehr von mir wissen. Der war richtig sauer. Ich habe gedacht, das legt sich irgendwann bestimmt schon wieder. Aber jetzt ist erstmal die Zeit. Und da habe ich mir für 1500 Mark habe ich mir so ein altes Wohnmobil gekauft. Das stand so irgendwo, so einen alten Krankenwagen. Ja? Kennst du diese alten großen Krankenwagen? 408er heißen die. Ich war ja Autoschlosser, ich kannte mich mit Autos aus, den habe ich mal schnell umgebaut, der hatte ein Klo drin, das habe ich ausgebaut, da habe ich einen Kleiderschrank reingebaut, habe gesagt, Klo brauche ich nicht, da gehe ich irgendwo hin, ich bin Junge. Und habe mich da reingesetzt und bin abgehauen, bin ausgewandert. War zuerst 6 Wochen in Frankreich, habe dort als Surflehrer gearbeitet. Allerdings die Franzosen mochten und die Deutschen zu diesem Zeitpunkt noch weniger als heute. Also das habe ich immer zu spüren bekommen und habe gesagt, hey, hier will ich nicht bleiben, ich fahre mal weiter nach Spanien, weil in Spanien kenne ich mich aus. Da hatten wir ein Haus, da habe ich mal Urlaub gemacht, ich verstehe die Sprache auch einigermaßen gut. Und habe ich gesagt, mal gucken, so, ich mal Spanien kennenlernen, vielleicht irgendwo jobben. Ich konnte super surfen, ich war ein toller Sportler, ich konnte kellnern, ja. Also ich konnte so einige Sachen, womit man sich über Wasser hält. Ich hatte irgendwie noch 2000 Mark in der Tasche, ich habe dieses Wohnmobil gekauft, noch 2000 Mark in der Tasche. Das war mein Startkapital, das wären heute 1000 Euro. Und dann bin ich los. Und dann war ich zuerst in Barcelona. Ich hatte noch 2 Anhalter mitgenommen aus Polen, ein Pärchen. Die habe ich in Barcelona noch rausgeschmissen. Also hat man auch eine gute Zeit so zwischendurch. Und dann habe ich gedacht, wo parke ich denn mit diesem Riesending? Das war echt sehr, sehr lang. Also, und dann stand da ein Polizist und der sagte zu mir, park am besten am Hafen. Der Hafen ist ja in Barcelona ziemlich nah an der Stadt, ne? Und der war damals noch nicht so riesig wie heute. Ich war letztens mit einem Kreuzfahrtschiff da. Also da bin ich gesagt, was ist denn aus Barcelona geworden? Also da. Mhm. Und dann bin ich zum Hafen gefahren und irgendwie fahre ich so durch so ein Tor und da stehen, ungelogen, 150 deutsche Autos. Was machen die denn hier? Ist hier ein Parkplatz für deutsche Autos? Also bin ich ausgestiegen und habe gesagt, was macht ihr? Und dann sagen die, ja, wir fahren nach Mallorca.
Okay.
Mallorca. Und dann fiel mir so, Mallorca, was kennst du von Mallorca? Ich war doch noch nie da. Ballermann. Und dann habe ich gesagt, ich habe mir ein Ticket gekauft und bin mit meinem Wohnmobil nach Mallorca.
Okay. Mit der Fähre rüber. Okay.
Mit der Fähre rüber. War dieses Jahr auch, bin auch mit der Fähre rübergefahren, allerdings nicht mit dem Wohnmobil, sondern mit dem Tesla.
Mhm.
War auch geil. Und da kamen die ganzen Erinnerungen wieder, wie ich das erste Mal auf Mallorca ankam. 1994. War mega. Ja, und dann bin ich von der Fähre runtergefahren, kam morgens um 6 Uhr oder 6.30 Uhr auf Mallorca an, von der Fähre, und links stand Andratx und rechts stand El Arenal. Andratx hatte ich noch nie gehört oder Pagera oder so, aber rechts Arenal wusste ich, da ist der Ballermann. Und da bin ich rechts gefahren. Und so fing das an. Und habe gedacht, das ist wahrscheinlich das Leben, ne? Leben, der Sinn des Lebens. Leben am Strand, am Meer, Partys. Ja, und da habe ich gesagt, da werde ich wahrscheinlich mein Glück finden. Und dort bin ich gut angekommen, habe dort aber nicht mein Glück kennengelernt, weil da habe ich auch schnell gemerkt, ich bin ja da, ich muss ja arbeiten, ich muss ja überleben kommen. Ich habe Tag und Nacht gearbeitet, bin hinter bei Neckermann reingekommen, habe Reiseleiter hinterher ausgebildet im Verkauf und habe auf einer Finca gewohnt. Wir haben hinter Finca-Partys veranstaltet. Ich habe hinterher eine Menge Geld verdient, und zwar so viel Geld auch so, dass ich in Deutschland wieder neu anfangen konnte.
Okay.
Und das mich einigen konnte mit den Gläubigern, das bezahlen konnte, wieder von null anfangen konnte. Mhm. Aber was ich da auch kennengelernt habe, waren die falschen Leute.
Mhm.
Ja. Und auf Mallorca, alles, was nicht reich ist, wird wahrscheinlich hier in Deutschland irgendwo gesucht, vom Finanzamt oder von irgendwas. Also da trifft sich alles Kroppzeug, die hier irgendwie ein ganz düsteres Leben geführt haben. Und die lernst du dort kennen. Ja. Und da ging es dann auch schnell um Bewusstseinserweiterung, wenn du weißt, was du meinst. Ja. Also da kamen die ersten Drogen, Speed, Marihuana, wo ich gesagt habe, okay, das mache ich mit. Da habe ich meinen ersten LSD-Trip geschmissen im Oberbayern. Ja, das kennen wahrscheinlich die viele. Ich stand an der Säule, habe mich festgehalten, weil ich gedacht habe, ich fliege gleich weg. Ja, voller Panik, Angstattacken, weil ich gedacht habe, ich bin in einer Rakete und ich flieg gleich weg. Und dann habe ich die Finger auch schnell wieder davon gelassen.
Mhm.
Aber Zuhälter kennengelernt, mit Prostituierten auf einer Finca zusammengewohnt. Ich habe da mitgemischt in dieser Szene. Und bin dann zum Glück zu Neckermann gegangen und dann konnte ich mich auch von diesen Leuten trennen, sonst wäre ich wahrscheinlich richtig abgekackt oder wäre ich wahrscheinlich heute noch in dieser Szene gewesen.
Mhm.
Und man hat ja immer Energie, ne? Man hat ja Energie für das Gute, aber man hat ja auch Energie für das Schlechte. Ne? Man muss sich immer wieder entscheiden auf seinem Weg. Da gibt's immer wieder so eine Gabelung, ne? Ah, das Schlechte hört sich so gut an, ja. Da kommt, da winkt das schnelle Geld, ne? Und der Gute, das ist meistens der längere Weg. Man muss sich immer wieder neu entscheiden.
Entscheiden.
Ja. Und so war ich da 3 Jahre.
Und an der Stelle, entschuldige bitte, das war jetzt so ein Schlüsselmoment deines Lebens, dass du gesagt hast, Gott sei Dank kam dann Neckermann, also dein neuer Arbeitgeber, und das war die richtige Entscheidung? Oder gab es einen Auslöser dafür? Oder wie die Eingebung, der Glaube, was war da schon wichtig, dass du die...
Nein, ich war brutaler Atheist. Ich bin katholisch aufgewachsen oder ich war in der katholischen Kirche. Ich habe immer nur die alten Leute da in der Kirche gesehen und diesen Priester, der die jeden Tag voll labert. Und ich habe gesagt, und alle waren immer nur schlecht drauf, so eine Fresse gezogen. Also ich habe gesagt, mit denen will ich nichts zu tun haben.
Verstanden.
Nichts. Ja, also ich war bekennender Atheist. Jeder, der über Jesus gesprochen hat, den habe ich mir sofort vorgenommen.
Mhm.
Fertig gemacht. Das gab's für mich nicht. Ja. Vielleicht im Inneren war dann so eine kleine Hoffnung, dass es das vielleicht doch noch gibt. Aber da sollte ich später nochmal drauf kommen. Ja. Aber da war erstmal so, ich war jung. Ich sah gut aus. Ja. Das Leben hat mir gehört. Ich kam gut an. Also das ist ja manchmal noch schwieriger, da wieder auf einen vernünftigen Weg zu kommen, wenn dir alles zufällt.
Verstanden.
Ja? Mhm. Wenn du mal guckst, es gibt so viele drogenabhängige Ärzte, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja, ich kenne mich damit aus, mit dem Thema. Die können es aber nicht sagen. Weil sie ihre Reputation verlieren, weil sie ihre
Zulassung,
die sind da drin gefangen, ja. Die haben den Doktortitel, die können richtig was, aber die dürfen nicht die Wahrheit sagen. Und es ist so einfach für die, weil dieses Umfeld, ne, das pusht die ja auch permanent. So war das bei mir auch. Ich bin kein Arzt oder so, aber mein Umfeld, ach, der Peter, der hat's einfach drauf und es ist so super. Ich konnte es, aber in mir sah das ganz anders aus, ne? Und ich habe gemerkt, dass die Insel oder dass dieses Leben ich musste mich entscheiden, will ich hier ewig bleiben oder gehe ich weg? Ich wollte zurück nach Deutschland. Ich wollte mich nicht verpissen, sagen wir mal so. Mhm. Ich habe gesagt, okay, und das ist heute noch mein Traum, dass ich vielleicht irgendwann mal dort eine schöne Wohnung habe, ja, oder ein Häuschen und dass ich so meine letzten Tage dann irgendwie hauptsächlich auf Mallorca verbringe, weil es wirklich eine sehr, sehr schöne Insel, wo ich mich sehr wohl fühle. Aber ich wollte nicht dieser Aussteiger sein, sondern ich wollte wieder nach Deutschland, ich wollte mich der Sache stellen und ich wollte es in Deutschland finden, meinen Lebenstraum. Weil ich habe gemerkt, Strand, Sand und Meer und Partys sind es auf keinen Fall. Und dieser Neckermann-Job, der war einfach ein Job, der mich ein Stück weitergebracht hat. Das war jetzt kein langfristiger Plan von mir. Ja. Mhm. Und so bin ich, aber dadurch hat sich halt einiges entwickelt, auch durch meine Vertriebsfähigkeit vorher, haben mich immer wieder Leute angesprochen, du, kannst du nicht mal ein Seminar für uns machen? Oder wie hast du denn dein Unternehmen entwickelt? Welche Strategien bist du gefahren, dass du so erfolgreich wurdest? Und daraus hat sich was entwickelt in meinem Leben, was mich auch interessiert hat. Und zwar bin ich hinterher Unternehmensberater geworden für Strategie und Personalentwicklung. Ich hab Verkaufstraining am Anfang gegeben, Kommunikationstraining. Ich war Dozent für verschiedene private Unis. Im Bereich Kommunikation, Verkauf. Das habe ich dann eine lange Zeit gemacht. Ich hatte zwischendurch ein Restaurant, ja. Gut. Aber diese Mallorca-Zeit oder die Suche, die hat noch ein bisschen länger nachgewirkt, sogar so nachgewirkt, dass ich auch eine neue Krise bekommen habe, so 2000. Ich war dann 3 Jahre wieder in Deutschland, bin irgendwie in Hannover gelandet. Ja, das war eigentlich die Stadt, wo ich mir am wenigsten in meinem Leben vorstellen konnte, da lebe ich. Weil ich bin immer einmal in der Woche von Köln nach Berlin gefahren und immer an Hannover vorbei. Und habe ich immer gedacht, wer wohnt eigentlich in Hannover? Kann ich nicht. Ja, und als ich 1997 am 30. August, ich weiß das so genau, weil das Prinzessin Di gestorben. Das habe ich an der Hotelrezeption gehört und deswegen kenne ich dieses Datum noch, wann ich hier angekommen bin.
Ist interessant.
Mhm. Habe ich sofort gewusst, das ist meine Stadt. Das war nicht vom Sehen, aber von so einem Gefühl, ne? Und das war auch die richtige Entscheidung. Ich fühle mich sauwohl in Hannover und bin dann auch hier geblieben. Aber diese Suche, weißt du, Sucht kommt ja auch von, oder der Begriff Sucht kommt ja auch von Suchen.
Mhm, mhm.
Ja,
da steckt so drin, ja, Such.
Mhm. Ja.
Ja, stimmt.
Und diese Suche, die hat, mein Herz hat immer gesagt, weiter, 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 hier nicht, weiter, das ist nicht der Sinn. Das habe ich in mir gespürt. Mich konnte keiner halten. Ich habe 97, habe ich eine Traumfrau kennengelernt. Die hätte ich eigentlich heiraten sollen, habe ich aber nicht gemacht, weil mein Herz gesagt, weiter, weiter, weiter. Weiter. Ich konnte nicht, ich habe nur noch gewogen, ich würde am liebsten da bleiben, aber ich kann nicht, ich muss weiter. Tschüss. Ne?
Wo ist sie heute?
Bitte?
Wo ist sie heute, die Traumfrau? Wo ist sie?
Die wohnt in Bielefeld. Ich grüße dich. Ich habe keinen Kontakt zu ihr.
Ach so, also hat das nicht geklappt, okay, schade. Mhm.
Nee.
Ist ja kein Happy End zu dieser
Liebe. Ich habe 2004 jemand anders geheiratet.
Mhm.
Und aber es erstmal kommen wir nochmal zu diesem Begriff Sucht suchen.
Ja.
Das war für mich ja auch wie eine Sucht, das jetzt zu finden oder mich zu befriedigen mit einer neuen Droge, damit meine Sehnsucht kleiner wird. Ja. Mhm. Und das war auch so schlimm. Also ich war jetzt nicht, ich sag mal so total kaputt und drogenabhängig, aber ich war schon abhängig, muss ich schon sagen.
Ne? Abhängig Kokain.
Kokain. Okay.
Auch schon in Deutschland immer noch. Ich dachte,
ich habe das mitgebracht von Mallorca.
Okay.
Und das war ein Begleiter. Das wurde hinterher sehr extrem. Mhm. So, dass ich auch gewusst habe, ich muss da raus. Eines Morgens bin ich in Bielefeld aufgewacht, obwohl ich in Hannover gelebt habe. Und ich wusste nicht, wie ich da hingekommen bin. Und ich stand an der roten Ampel und Autos haben hinter mir gehupt. Und da wusste ich, ich muss jetzt was ändern. Ja, es war ziemlich hart. Ich sah immer noch toll aus. Niemand hat es mir angesehen. Das war immer mein Problem. Wenn es mir richtig beschissen ging oder so, niemand hat es mir angesehen. Ja. So, und dann habe ich auch eine Therapie gemacht. Ja. Im Nachhinein denke ich, hätte ich die gebraucht? Nee, hätte ich eigentlich nicht gebraucht. Ich hätte das auch ohne geschafft, weil ich wusste, das ist der falsche Weg. Ich muss da raus. Und bin aber trotzdem hingegangen, weil ich irgendwie eine Pause brauchte. Manchmal braucht man ja so eine Pause, ja, vom Leben. Und da das Leben einem so nicht einfach eine Pause gibt, ist es gut, wenn man manchmal aus dem Leben rausgeholt wird, in so einen Verein gesteckt wird. Ich habe mir wirklich eine stationäre Therapie über ein Jahr gemacht. Und das war für mich ein Segen, wirklich ein großer Segen. Da konnte ich in Ruhe mal wieder zu mir kommen, mich sortieren. Mhm. Und
ich glaube, ich würde gerne die jetzt schon die Frage stellen, die ich eigentlich für den Schluss geplant hatte, aber hier zwischendurch. Mhm. Du hattest irgendwann mal auf Facebook ein sehr ehrliches Video gepostet, da hast du so ein bisschen über deine Vergangenheit erzählt, nicht so detailliert wie heute, aber einen Satz habe ich daraus gepickt, da hast du gesagt, es gab mal eine Zeit, da war ich ein riesengroßes Arschloch. Ich würde darauf ganz kurz jetzt in diesem Zusammenhang darauf zu sprechen kommen wollen. Wann hat die Zeit mit diesem Arschloch angefangen und wann hat dich dein Arschloch wieder verlassen? Und wie genau definierst du das überhaupt? Warum denkst du jetzt, du warst früher ein schlechter Mensch?
Also erstmal glaube ich, es gibt keinen guten Menschen. Mhm. Ja. Und das siehst du auch. Jeder Mensch hat so einen Knopf. Wenn du den drückst, wirst du zum Monster. Aber wo ist dieser Knopf? Den hat jeder. Also ich habe in meinem Leben noch nie einen guten Menschen kennengelernt. Ich habe Menschen gesehen, die viel Gutes haben, so wie dich zum Beispiel.
Danke.
Aber ich habe in meinem Leben noch nie einen perfekt guten Menschen kennengelernt. Mhm. Ja.
Also deine These ist, jeder hat sowohl Gutes als Schlechtes in sich.
Jeder Mensch. Ja. Mehr Schlechtes als Gutes. Ja.
Sogar so, okay.
Ja, würde ich sagen.
Da bin ich ganz anders aufgestellt, aber interessant. Ja, ja, erzähl, ja klar.
Ja, ich unterscheide zum Beispiel Menschen, was sagen die und was tun die?
Mhm.
Ja, das ist für mich viel wichtiger, als was einer scheint zu sein, was einer für nette Worte zu mir hat oder über die Welt, wie er mit anderen umgeht, was er denen sagt. Darauf gucke ich schon lange nicht mehr, Anna. Sondern ich gucke immer, was tun die Leute? Mhm. Wie handeln die Leute? Ja, nette Leute gibt's ohne Ende. Aber ich sag mal so richtig gute, die gut handeln, die wertebasiert handeln, die das tun, was sie sagen. Also davon habe ich in meinem Leben nicht so viele kennengelernt, muss ich ehrlich
sagen. Okay. Ja. Und wenn wir jetzt über dich sprechen?
Ich bin früher
im Vergleich zu du heute?
Also mein Leben hat sich verändert, als ich gemerkt habe, ich schaffe das aus eigener Kraft nicht.
Okay.
Ich schaffe das auch nicht mit Brutalität. Ich habe nie jemanden geschlagen, nie eine Frau geschlagen, nie angefasst. Aber ich war, ich sag mal, psychologisch, mental, rhetorisch ziemlich brutal.
Mhm,
ja. Und habe Menschen da auch sehr verletzt. Ne? So wie die Frau damals, wo ich gesagt habe, geh mir aus dem Weg. Mhm. Weil das wirst du nicht überleben, wenn du mir in meinem Erfolgsweg stehst. Mhm. Ja. Und das haben Menschen auch schnell bei mir zu spüren bekommen, wenn die nicht so funktioniert haben, wie ich das gerne wollte, dann habe ich mir die vorgenommen. Ja. aus Verzweiflung eher, ja, weil ich wollte ja zu meinem Ziel und ich wusste auch nicht anders, wie komme ich dahin. Ja, und ich habe auch gemerkt, irgendwie mit Scham fällt mir das nicht so ein, nicht so leicht, oder auch mit meiner Begabung, ja. Das ist ja bis heute so. Ich kann von, und das ist das einerseits mein Glück. Ich sag mal, ich weiß, ich kann von vielen etwas. Ich kann viele Dinge irgendwie einigermaßen, aber irgendwie was richtig kann ich nix.
Doch, ja? du kannst einen Mobilwohnwagen bauen. Du kannst aus dem Klon einen Schrank basteln. Du kannst ganz viel. Du kannst mit mir reden, du kannst sprechen.
Aber ich bin kein Tischler, ja. Ich
kannst performen. Ja, du bist Autoschlosser. Warum sagst du, du kannst nichts?
Ich sag, dass ich nichts kann.
Ja, ja, verstehe.
Ich kann
nicht richtig.
Anna, ich kann alles, ja. So.
Okay.
Ich kann, also meine Tochter, die hat Haare bis zu den Kniekehlen.
Ja, okay. Und du kannst ja verfechten.
Ja, wer kann mich daran hindern, das zu lernen?
Ja.
Das ist so mein Motto. Wer will mich daran hindern, das zu lernen? Ich habe mir überlegt, ob ich noch mal eine Friseurlehre mache für meine Tochter. Ja, so wunderschöne Haare. Aber es ist unheimlich schwer, so lange Haare zu haben. Ja, deswegen haben die meisten ja keine langen Haare, weil die entweder nicht wachsen oder weil die so schwer zu pflegen sind. Ja. So, das war immer mein Motto. Ich kann alles lernen. Wenn es mich interessiert, wenn es für mich einen Sinn macht, dann lerne ich das. Aber ich habe es halt nie zu Ende gelernt. Ja, also das, was ich bin gelernter Personalfachkaufmann, ja, ich bin gelernter Autor, ich mache schon Dinge zu Ende. Aber ich sag mal so, von den Lebenskills oder so, weiß ich von vielen etwas, aber ich bin nirgendwo so der Spezialist, sagen wir mal so.
Weil du das nicht 30 Jahre praktiziert hast, sondern ziemlich viel gehüpft bist. Ja. Von A nach B. Okay.
Deine Frage, vielleicht nochmal, weil du hast ja gesagt, wann bist du ein guter Mensch geworden oder so.
Ja, genau.
Ich meine, der Zeitpunkt war, als ich gemerkt habe, ich komme mit meiner Art nicht weiter und ich habe es verkackt. Ich weiß keinen Weg mehr. Ich habe jetzt alles versucht, diesen Sinn zu finden. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Ja. Und in dieser Therapie 2000, das waren Christen.
Also ja? Da, wo du jetzt ein Jahr stationär warst, oder ist das jetzt schon eine andere Zeit? Ja, da.
Mhm. Christliche Einrichtung.
Ja, verstanden. Okay.
Und als ich da zum Beratungsgespräch kam, sagten die, wir nehmen hier jeden, aber du musst wissen, hier geht es auch um Gott. Und als der das gesagt hat, hatte ich plötzlich Frieden in meinem Herzen. Ja, ich hatte vorher diesen Drang, immer weiter zu suchen. Aber als er das gesagt hat, ich konnte damit immer noch nichts anfangen, aber als er das gesagt hat, wusste ich, ich glaube, da solltest du mal genauer hinhören, was der so zu sagen hat. Und jeder, der mich kennt, weiß, ich gehe nicht in die Kirche. Ja, ich bin kein religiöser Typ, der dir irgendwelche Regeln sagt oder so. Aber ich wusste, dass es unsere Welt, unser Leben nicht durch Zufall entstanden ist. Das war mir immer klar. Ja, ich habe nie an so einen Knall geglaubt oder dass ich vom Affen abstamme. Guck uns beide mal an. Wir sehen doch nicht aus wie ein Affe.
Hübsch sehen die beide aus. Ja.
Genau. So, und da habe ich gedacht, okay, das höre ich mir mal an. Guck mal. Und bin diesen Weg gegangen. Und da habe ich plötzlich gemerkt, dass ich schuldig geworden bin in meinem Leben. Dass ich viele Menschen nicht gut behandelt habe. Nicht meine Partnerin, die meisten schon, weil wenn du die alle anrufst, die lieben mich heute noch und ich liebe sie alle heute noch. Die haben alle was Gutes über mich zu berichten. Also ich habe jetzt keine Spur hinterlassen des Grauens oder so. Bitte denkt das nicht von mir. Nein, die meisten Menschen denken gut von mir, mit denen ich jemals im Leben zu tun gehabt habe. Aber da habe ich gesehen, wir müssen auch nicht immer alles alleine schaffen. Es gibt Hilfe, ob das jetzt von anderen Leuten sind oder wenn du an etwas glaubst, wenn du Kraft aus einem Glauben schöpfen kannst, woran du auch immer glaubst. Ja. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Und wenn ich aus dem Fenster gucke, dann sehe ich gerade ein Haus. Ich weiß, dass das Haus da steht, aber ich weiß nicht, wer es gebaut hat. Ich weiß nur, dass die Steinchen und Dachziegel nicht irgendwie aus dem Himmel gefallen sind und zufällig da drauf sind, sondern dieses Haus hat einen Architekt. Und das wusste ich von der Welt immer. Das ist nicht einfach so durch Zufall entstanden, wir Menschen auch nicht. Das hat einen Architekten. So, und das ist wahrscheinlich der, alles gemacht hat. So, und dafür habe ich mich irgendwann entschieden, meine Kraft da rauszuholen, ohne so ein religiöser Spinner zu werden. Ja, wie die Kirchenleute, die ständig in ihrer Kirche hängen, aber nichts draußen machen. Die reden halt wieder den ganzen Tag, nur die machen nur nichts. Mhm. Ja, und deswegen, ich mag diese Leute nicht, die nur reden, aber nicht handeln. Ja, ich kann nicht den ganzen Tag die Bibel lesen und du sollst in deinem Nächsten was Gutes tun und dich um die Armen kümmern, aber das nicht machst. Ich verstehe sowas nicht. Sondern ich muss doch lesen, aha, das soll ich jetzt machen, das mache ich jetzt. Ja, wenn du zwei Hemden hast, gib eins ab, der keins hat.
Es gibt so einen Spruch, wenn du die Menschen verändern möchtest, dann predige nicht den ganzen Tag, dass die besser werden sollen, sondern werde du erstmal besser.
So sieht das aus. Pack dir an deine eigene Nase, hör auf, andere Menschen zu verändern.
Und zu belehren, ne?
Ja. Und da hat sich mein Leben geändert. Ich bin immer noch kernig, wenn ich mich mit Leuten halte. Ich lasse mir auch nicht jeden Blödsinn erzählen. Mhm. Und das merken die Leute auch sofort. Ja. Aber ich bin nicht mehr so wie früher, so dass ich Leute fertig mache. Im Gegenteil, ich habe sehr viel Liebe für die Menschen. Ich habe sehr viel Geduld. Ich helfe unheimlich gerne. Das weißt du. Das wissen alle anderen, die mit mir zu tun haben. Ich gebe mein letztes Hemd für Leute hundertprozentig. Und das hat sich dadurch verändert, weil ich gesehen habe, ich bin nicht das Maß aller Dinge. Und es gibt jemand, der ist größer. Und der hat mir vergeben. Wie kann ich dann anderen Leuten nicht vergeben? Wie kann ich, ja, der tut jeden Tag was für mich. Wie kann ich da nicht für andere Leute was tun? Und ich gebe so gerne.
Hast du die selbst vergeben?
Ja, das war das Erste, ja, wo ich wusste, ich kann mir vergeben. Das war ein neues Leben.
Verstehe.
Also, wir bauen uns ja mit der Zeit, ich sag mal, immer, so ein Selbstbild auf, ja, und das ist oft nicht gut, was wir über uns selber haben. Ich bin Versager, das habe ich wieder nicht geschafft, die Leute mögen mich, mir liebt keiner, und das glauben wir. Und das ist ja so eine Sache des Mindsets, ja, wo ich dann später so gesehen habe, immer wieder, was ist eigentlich mit deinem Mindset los? Wie denkst du eigentlich selber über dich? Die Selbstvergebung ist vielleicht ein Anfang, aber dann musst du ja diese alten Glaubenssätze rausbekommen. Ich habe mal ein ganz tolles Buch gelesen. Da ging's um Unlimited Mindset. Make my life wow, heißt das.
Make my life wow.
Okay. Wow, genau.
Kennst du noch den Schriftsteller, Schriftstellerin? Dann verlinken wir das.
Ich vergesse ihren Namen immer ewig. Da geht es um eine ganz bestimmte Branche, mit der ich eigentlich so nichts zu tun hatte, aber ich fand das Buch da so gut wegen diesem Teil, Unlimited Mindset. Ich hatte mir vergeben, aber ich hatte ja noch nicht meinen Lebenssinn gefunden.
Mein Gott.
Ja, also, ja, aber ich war jetzt in der Lage, da einfach mal den objektiv mal zu suchen. Da war ich ja vorher gar nicht. Ich war ja so mit meinen Glaubenssätzen, wir haben ja auch eine Prägung aus unserem Elternhaus. Die haben uns Werte beigebracht. Ihre Werte. Sind das unsere Werte? Ja, viele haben den Wert Familie. Es gibt Leute, die haben den Wert Gesundheit. Es gibt die Leute, die haben den Wert Macht, Reichtum, ja. Und aber ist das mein Wert, wenn das der Wert meiner Eltern war oder Großeltern? Nein, mein Wert ist Freiheit. Das habe ich immer mehr gemerkt. Ich möchte frei sein. Deswegen habe ich auch kein Haus. Weil ich möchte nicht Sklave des Gartens sein. Es gibt Leute, die lieben das, im Garten zu arbeiten. Ich kriege da eine Krise. Ich hatte mal ein Haus. Ja, da kam nach einer Woche kam der Nachbar und sagt, Sie müssen mal Ihren Rasen mähen, das sieht nicht gut aus. Und ich dachte, um Gottes Willen. Ich muss das Haus.
Sagt mir noch jemand anders, was ich zu tun habe. Nix, ja,
ich muss das Haus so schnell wie möglich wieder los. Ja. Es ist doch so, guck mal, wenn du den Wert Freiheit hast, dann darfst du kein Haus haben. Weil du arbeitest jeden Tag für das Haus. Ja, du arbeitest für die Raten, du musst es immer wieder instand halten, du musst deine Konzentration auf das Haus haben. Wenn dein Wert Familie ist, dann ist das gut. Wenn du ein Haus hast, ja, wenn dein höchster Wert Familie ist. Mein höchster Wert auch wenn das andere was anderes von mir hören wollen, ist Freiheit.
Und da hat ein Haus. Du hast mir diese Frage noch immer noch richtig, nicht richtig beantwortet. Was ist für dich Freiheit? Da sind wir eingestiegen bei deiner Story. Versuch das mal zu definieren, zu erklären. Also das habe ich jetzt verstanden, kein Haus, also du willst dich nicht irgendwo eingrenzen, du willst dich, willst, dass du nicht in irgendeine Box gepresst wirst, du willst nicht, dass der Nachbar kommt und sagt, Peter, jetzt muss der Rasen mal gemäht werden, du willst selbst entscheiden, aber sag mal aus mit deinen Worten.
Also für mich hat Freiheit was mit nicht erpressbar zu sein.
Verstanden.
Mhm. Ja. Ich habe in vielen Firmen gearbeitet, für viele Firmen als Berater. Ja, ich habe meine Aufträge von Professor Knobloch bekommen, der war der Managementberater für den Mittelstand, wenn es um Personal ging. Und da bin ich hinterher von Unternehmen gefragt worden, ob ich nicht länger bei denen bleiben möchte. Ich bin halt vom Berater zum Interimsmanager gegangen, habe da ein paar Firmen durchlaufen. Ich war da mal für 3 Monate, sogar mal für 2 Jahre, mal für 3 Jahre. Ja. Und habe da meine Konzepte, die ich gelehrt habe, dort auch mit den Mitarbeitern umgesetzt, bis die richtig liefen. Das war immer eine tolle Zeit. So. Und habe mich dann hinterher auch immer anstellen lassen für die Zeit. Ne? So, und da habe ich halt gemerkt, wo ich diese Mitarbeiter kennengelernt habe, ich war halt Personalentwickler. Ich habe immer mit Menschen zu tun gehabt, denen es nicht so gut ging, die vielleicht am falschen Arbeitsplatz gearbeitet haben. Ich habe viel kennengelernt und für viele ist halt dieser Job, das ist halt Bestechungsgeld. Ja, es gefällt mir nicht, was ich tue, aber ich kriege Bestechungsgeld dafür, dass ich es tue. Ja, also ich stehe heute Morgen auf, ich habe nicht Lust dahin zu gehen, aber ich kriege halt dieses Geld. Mhm. Und ich muss da einigermaßen funktionieren. Wir hatten immer diese Sache A, B, C Mitarbeiter. A ist der High-Performer, B ist der 9-to-5er, 17 Uhr lässt er den Bleistift fallen und der C ist halt der Miesmacher, der alles kaputt macht und Schäden bis 10 Uhr anrichtet, die er bis 17 Uhr gar nicht mehr glatt bügeln kann. Mhm. Und viele werden halt zu diesen B-Leuten, die machen, was nötig ist, weil sie genau, das sind ja auch die Aussagen, die ich mir gehört habe, ich mache keinen Millimeter mehr, ja, die tauschen Geld für gegen Zeit, aber eigentlich wollen die da gar nicht hingehen. Mhm. Und für mich war das immer, ich war immer High Performer, weil ich nicht für den Chef oder weil ich irgendjemandem gefallen wollte, sondern weil das meine Einstellung war, das immer. Ich gebe jetzt hier alles, ich bin für alle da. Wenn einer sagt, hier ist eine Aufgabe, habe ich sofort hier gerufen, ich mache das. Ja, das war immer meine Einstellung. Mhm. So, aber ich habe gesehen, dass es in dieser Firma immer so ein Arschloch gibt. Mhm. Ja, also einer, der dir das Leben schwer macht, der Vorgesetzte, meistens der Chef. Ja, also viele Chefs haben überhaupt gar keine soziale Kompetenz. Heute darf ich das sogar sagen, weil ich ja nicht mehr für die arbeite.
Du bist nicht erpressbar, ja.
Ja, verstanden. Ja, und du bist dann halt erpressbar. Du musst halt machen, was der Chef macht. Ansonsten hast du halt mit Konsequenzen zu rechnen. Und das ist für mich Erpressbarkeit. Und Freiheit ist für mich, mir kann nichts passieren. Aber das ist auch eine freiheitliche Gedanke, ja. Ich kann auch, wenn man mich heute, ich sag mal, unschuldig ins Gefängnis stecken würde. Anna, ich sag dir, ich wäre weiterhin frei. Mhm. Ich meine das nicht nur materiell. Ich meine das, du kannst mich mit nichts mehr schocken.
Verstehe.
So, weil ich habe meinen Frieden einmal mit dem Himmel geschlossen. Ja, ich habe gesehen, dass ich immer Hilfe bekomme. Und ich habe gesehen, der einzige Tag, der zählt, ist jetzt, heute. Mhm. Jetzt gerade, weil gestern ist vorbei, morgen ist noch nicht. Das Einzige, was zählt, ist heute. Ich muss heute oder ich will heute ein gutes Leben führen. Und da brauche ich so ein paar Regeln. Ich möchte das beste Bild meiner selbst sein. Ja, ich möchte heute mutig sein. Ich möchte heute meine Tagesroutine nachgehen. So, und das ist für mich der Tag heute. Ist auch der Tag der Freiheit für mich heute. Und wenn ich nicht will, bricht mein Leben nicht zusammen. Selbst wenn man mir meine Geldkarten wegnimmt oder sonst irgendwas, das ist für mich nicht mehr wichtig. Mhm. Und unwichtig. Und das war ein Prozess, ja. Den habe ich 2019 eingeleitet, wo ich gesagt habe, ich will das nicht mehr. Dann habe ich meinen super bezahlten Managerjob gekündigt und habe mir einen Halbtagsjob als erstes als Fahrer gesucht.
Okay, interessant. Mhm.
Weil ich wusste, ich muss da jetzt erstmal raus. Mhm. Dann habe ich meine Fixkosten nach unten. Zwischendurch habe ich mich, oder meine Frau hat sich scheiden lassen, ich habe mich nicht scheiden lassen. Da kam die Scheidung 2019, das war das Krisenjahr bei mir. Ich musste was verändern, die nächste Krise. Mhm. Ich musste was verändern. Es ist nicht das Geld, was mir fehlt, sondern es ist das Leben, was mir fehlt. Es ist die Freiheit, die mir fehlt. Es ist das Glücklichsein. Ich habe eine sehr, sehr schwere Ehe hinter mir. 20 Jahre waren wir zusammen. War vom ersten Tag an sehr schwierig, aber dann siehst du auch, dass ich nicht einfach so Dinge so loslasse oder aufgebe, sondern wir hatten wirklich gekämpft. Ja, wir haben jetzt ein Kind zusammen und wir verstehen uns gut, aber wir sind grundverschieden. Mhm. Ja, egal um was es geht. Ja, es gibt nichts, wo wir die, selbst in der Erziehung oder was, wenn es um das Kind geht, wir sind grundverschieden und mhm. irgendwann mussten wir einsehen, das klappt leider nicht. Wir verstehen uns immer noch gut. Alles ist wunderbar. Ist alles gar kein Thema. Ist eine wunderbare Frau. Eine starke Frau, die es echt drauf hat auch. Aber wir konnten nicht zusammen. Es ging einfach nicht. So. Aber für mich ist halt das Thema, dieser Weg dorthin war einmal Mindset. Was sind meine negativen Glaubenssätze? Was sage ich mir jeden Tag? Ich habe die mal gesammelt. Anna, ich hatte 4 DIN A4 Seiten negative Glaubenssätze. Mhm. Die musst du entlarven. Das merkst du gar nicht mehr. Ja. Aber ich habe, was ich mir selber zu mir jeden Tag gesagt habe, wochenlang, und das gesehen, aber dann wusste ich, ist doch ganz klar, dass ich auf keinen grünen Zweig komme, wenn ich mir das jeden Tag erzähle. Also, das habe ich aus diesem Buch, Make Life Wow. Ja. Mhm. So, dann habe ich die gesammelt, weil die hat gesagt, sammel die erstmal. Dann habe ich die gesammelt und dann habe ich die alle positiv, ja. mhm. positiv umformuliert mhm. für mich. Mhm. Ja, aber das ist der zweite Schritt. Aber jetzt kommt der dritte Schritt. Mhm. Der dritte Schritt ist jetzt, und jetzt nimmst du dir gewisse Sachen vor am Tag, damit dieser Glaubenssatz, der positiv umformuliert, in die Wirklichkeit eintritt, wahr wird.
Einprogrammiert wird in deinem Gehirn.
Richtig ja. wahr wird. Zum Beispiel, ja. Ich werde heute Abend stolz auf mich sein. Also was muss ich heute machen? Am besten erledige ich meine Aufgaben und schreibe abends ein Erfolgsjournal. Das habe ich geschafft, das habe ich geschafft, das habe ich geschafft. Und dann kannst du abends lesen, ey, ich bin heute stolz auf mich. Mhm. Und wenn du das mal ein paar Monate so durchziehst, verändert sich dein Leben komplett. Mhm. Ja. Und da wurde mir das immer mehr klar. Freiheit ist mein Wert. Das weißt du auch am Anfang nicht so. Am Anfang verfolgst du ja eher die Werte von anderen Menschen. Du hast gedacht, das ist dein Wert. Ja, zum Beispiel die Leute, mein höchster Wert ist Familienleben. Mhm. Aber ich kümmere mich nicht um meine Kinder. Ja, ich rufe meine Verwandten nicht an. Ich besuche keinen. Das ist Gelaber. Mhm. So, das war bei mir auch Gelaber, wo ich gemerkt habe, ist das überhaupt dein Wert? Dann mach doch mal was, wenn das so toll ist für dich. Mhm. Ja? Und da habe ich gemerkt, das ist gar nicht mein Wert, sondern mein Wert ist Freiheit. Und ich habe eine Tagesroutine. Ich trinke morgen als erstes ein großes Glas Wasser. Das ist für mich ganz wichtig. Also ich trinke sowieso viel Wasser, aber so fängt mein Tag an. Um einmal, das ist gesund und zweitens hat das was mit Disziplin zu tun.
Klasse. Mhm.
Ja? Mhm. Das zweite, was ich mache, ein kurzes Gebet. Mhm. Danke Gott für diesen Tag. Und jetzt behandle ich Gott nicht wie einen Kellner, zu dem ich sage, bring mir mal das, bring mir mal das, bring mir mal das.
Verstehe. Mhm.
Ja, sondern ich sage, was kann ich für dich tun?
Okay.
Gibt es Leute, die heute Hilfe brauchen? Gibt es Autoren, die mich brauchen? Firmen, die mich brauchen? Hier bin ich. Ich mhm. stehe zur Verfügung. Segne meinen Tag, Abend. So, das war mein Gebet. Mhm. Das dritte, was ich mache, ist mindestens 30 Minuten Sport. So, und das vierte, was ich mache, sind 3 Aufgaben am Tag erledigen, die mich meinem Ziel näher bringen. Ich habe meine Ziele, so, dann gucke ich mir die Aufgaben an. Die muss ich auf jeden Fall machen. Es kommen ja noch viele andere Aufgaben am Tag auf einen zu. Aber diese 3 Aufgaben erledige ich dann. Und dann bewerte ich abends meinen Tag. War es ein 5-Sterne, ein 4-Sterne oder ein 3-Sterne-Tag? Mhm. Habe ich Sport gemacht? Nein. 4-Sterne-Tag. Habe ich Wasser getrunken? Nein. 3-Sterne-Tag. Also jetzt, ich möchte mich auch nicht mehr selber verarschen. Mhm. Ja, ich möchte auch nicht zu dieser Laber-Fraktion gehören, die immer nur redet, aber nichts tut. Verstehen. Ich will nicht in diese Gruppe gehören, auf keinen Fall. Mhm. Ich will zu der Gruppe gehören, die tut, was sie sagt.
Für dich, nicht für die Außenwelt.
Für mich. Also, wenn ich keinen Sport mache, dann rede ich abends auch mit mir und sag ich, Peter, sag mal ehrlich, willst du das überhaupt? Willst du an deiner Gesundheit arbeiten? Ich habe hier oben, das siehst du jetzt nicht, habe ich so ein Vision Board. Mhm. Ist übrigens auch von der Guten aus diesem Buch. Hat mir auch sehr geholfen, wo so meine größten 5 Ziele draufstehen. Und ein Ziel ist halt, gesund im Alter zu sein. Mhm. Ohne Rollator, ja. Und das sind ja Sachen, die ich teilweise beeinflussen kann, ja. Aber wenn ich dann nicht jeden Tag was für tue, dann wird das nichts. Und wenn ich dann halt mal einen Tag nicht so, dann rede ich mit mir auch ernst und sage, hast du das nur so drauf gemalt, damit die Leute, die mal zu dir kommen, sehen, wow, cool, oder willst du das wirklich? Ja, ich habe aber keinen Bock. Ja, egal. Mhm. Das spielt keine Rolle, Bock, oder das ist nur ein Gefühl. Los! Raus jetzt!
Das heißt, der Piet hat noch eine zweite Stimme im Kopf. Mindestens eine, vielleicht mehrere. Wahrscheinlich mehrere. Ganz viele. Für Disziplin, für alles, für Freiheit, für Treue.
Ich habe halt gemerkt, Anna, dass ich für mein Leben selber verantwortlich bin. Ja. Also wir sollten gucken, wo liegt unsere Macht, mhm, und die Dinge auch tun, die in unserem Einflussbereich sind. Ja, das sind die täglichen Entscheidungen, die ich treffen kann. Die sind in unserem Einflussbereich und das kann ich machen. Ich sollte mich nicht um Dinge kümmern, wo ich keinen Einfluss hatte, wie zum Beispiel jetzt den Israel-Krieg oder Ukraine oder die Politik. Ich habe da keinen Einfluss drauf und deswegen kann ich mich da heute auch nicht drum kümmern. Ich bete für die Menschen dort. Aber ich kann mich jetzt nicht stundenlang im Fernsehen damit beschäftigen, weil ich da keinen Einfluss drauf habe. Ich beschäftige mich mit Dingen, wo ich Einfluss oder teilweise Einfluss. Ich habe teilweise Einfluss auf meine Gesundheit. Ja, trotz viel Sport, trotz nicht rauchen, kein Alkohol trinken, kann es trotzdem sein, dass ich morgen gesundheitliche Probleme bekomme. Mhm. Deswegen nur teilweise. Ja, das weiß man nicht. Das sind ja diese Krisen im Leben. Aber das sind so die Punkte. So Mindset, zu wissen, was ist mein Wert, wofür stehe ich ein? Was tue ich? Nicht zu der Laber-Fraktion zu gehören, sondern zu der Umsetzer-Fraktion. Mutig sein, ja, ein Risiko einzugehen, ist natürlich für mich als Freiheitstyp sehr einfach, weil mir ist egal, was da passiert.
Du hast keine Grenzen im Kopf.
Ich habe im Kopf in diesem Punkt, ich habe viele Grenzen wahrscheinlich noch im Kopf, aber in diesem Punkt, ich habe überhaupt keine Angst. Ich habe halt diese Freiheit bedeutet für mich, ein angstfreies Leben zu führen. Mhm. Keine Angst mehr zu haben vor Entscheidungen, vor Schritten. Und so bin ich dann auch hier gelandet. Mhm. Und vielleicht, wie ich nochmal hier hingekommen bin dadurch, das war ein Weg, der hat 55 Jahre gedauert. Ich wollte schon vor 10 Jahren Sprecher werden. Aber die Zeiten waren dafür noch nicht da. Ja. Mhm. Es gab so 3-4 Agenturen in Deutschland, die haben die Sprecheraufträge verteilt. Und die waren wie eine Mafia, da kann man nicht rein. Ja, der Patrick Catrau hat dieses Schloss geknackt mit seiner Akademie und auch für mich geöffnet. Und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, wusste ich sofort, der hat dieses Schloss geknackt. Das war mein Traumberuf. Ich wollte das schon immer werden. Ich habe immer so Videos gemacht und selber besprochen für meine Firmen, für meine Trainings, wo ich gearbeitet habe. Es kamen Nachfolgeaufträge. Ich habe in den letzten 10 Jahren regelmäßig Voice-Over gesprochen. Mhm. Aber nicht so, dass ich davon leben konnte. Das war noch nicht mal so viel wie ein Minijob.
Verstanden.
Mhm. Ja. Und als ich diese Chance erkannt habe, habe ich gesagt, wow, das ist jetzt meine Chance. Das hört sich für mich schlüssig an. Das ist das, was ich will. Das hilft meiner Freiheit.
Mhm. Piet, ich habe, wir kommen langsam zum Ende.
Ich habe gedacht, du hast eilig und deswegen.
Wir haben die Zeit überzogen, aber das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Ich stelle dir insgesamt noch 4 Fragen. Ich habe nämlich am Ende des Podcasts immer 2 Standardfragen.
Habe ich einen Joker? Kennst du das?
Es gibt ja, du hast auch noch einen Joker.
Es kommt auf deine Zeit.
Ich habe insgesamt noch 4 Fragen. Vielleicht kommen noch spontan welche dazu. Okay. 2 Fragen sind für mich persönlich unbeantwortet geblieben in diesem Gespräch und die will ich unbedingt von dir beantwortet bekommen haben. Und zwar, du hast gerade gesagt, Gott hat dir vergeben, du selbst hast dir vergeben, was sehr, sehr wichtig ist. Hat dein Vater dir vergeben?
Mein Vater, es ist gut geendet, sage ich dir mal so. Ja? Mein Vater ist Alzheimer krank geworden.
Verstehe.
Und zwar ganz schnell. Und wir konnten das nicht mehr klären. Ich bin aber ins Altersheim gefahren, habe ihn mit seinem Rollstuhl, und er wollte immer abhauen. Der hatte immer den Drang, abzuhauen. Mein Vater war im Krieg 4-mal aus Kriegsgefangenschaft abgehauen und da wollte er auch abhauen. Das war aus dem Freiheit. Er war genauso Nomade wie ich. Und ich habe ihn rausgeschoben, wir sind auf eine Bank und da habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, Vater, ich weiß nicht, ob du noch überhaupt irgendwas kapierst, ja, aber ich möchte dir einfach sagen, ich vergebe dir. Mhm. Vergib du mir auch. Mhm. Und das war ein wunderschöner Moment. Mhm. Wir saßen da und ich wusste, zwischen uns steht nichts mehr. Mhm. Ja. So, und mit meine Mutter war so eine frohe Natur, immer gut drauf, tolle Köchin, wunderhübsch. Die ist leider früher gestorben, die ist 1998 gestorben, bei einer Herz-OP. Und was ich sehr schade fand, weil mit der hatte ich eigentlich immer so ein gutes Verhältnis. Aber sie war meinem Vater wirklich sehr loyal, was ich cool finde, ja. Okay. Ja, viele, wenn das Kind geboren ist, ist der Ehepartner ja für viele völlig wurscht, ja. Aber das war für meine Mutter genau umgekehrt. Er war ihre Nummer 1.
Verstehe.
Ist das nicht wunderbar? Das Kind geht irgendwann, ja? Mhm. Ich mache gerade so ein Autonomisierungstraining mit meiner Tochter, ja, dass sie sich abnabeln kann. Zum Beispiel bringe ich ihr gerade Busfahren bei, ne, dass sie selbstständig mit dem Bus fahren kann. Irgendwann wird sie weg sein und ich auf Mallorca, und wenn sie mich sehen will, kann sie nach Mallorca kommen und dann kann sie da Urlaub machen oder mich besuchen, was auch immer. Aber der Partner, der bleibt ja ein Leben lang, deswegen muss der ja auch irgendwo diese Nummer 1 sein. Ja. Mhm. Und das war für meine Mutter so. Mhm. Ich bewundere das. In dem Moment konnte ich das nicht so gut verstehen. Ja, mhm. Aber rückwirkend. Vorstellen kannst, aber rückwirkend sage ich, ich habe Frieden mit allen. Mit meiner Schwester, da arbeite ich noch dran in meinem Herzen, die ist mit dem Erbe durchgebrannt. Aber da mir Geld sowieso nie wichtig war, da war das nicht das Problem. Das Problem war, sie war nicht oder ist nicht ehrlich zu mir. Mhm. Und sie hasst mich, ja, weil ich halt dieses Einzelkind war, und was sie nie sein konnte. Ne? Und ich hoffe, sie wird das irgendwann bearbeiten und ihren Frieden finden.
Das wünsche ich euch beiden von Herzen. Ja.
Genau.
So, und dann noch die Frage, du warst ja wie bekloppt seit Kindesbein an sehr intensiv auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ja. Was ist der Sinn des Lebens, Piet? Das will ich jetzt von dir wissen.
Also
wenn du die Frage schon beantworten kannst, vielleicht sagst du ja, keine Ahnung, weißt du nicht.
Ja, die beste Version meiner selbst heute zu sein, das ist der Sinn des Lebens. Das Beste heute zu machen, was ich machen kann. Frieden zu haben im Herzen. Ja, jeder kennt das Gefühl, ein schlechtes Gefühl im Magen zu haben oder diese Unruhe in sich zu spüren, Angst zu fühlen. Der Sinn des Lebens ist für mich, dass es diese Gefühle in meinem Leben nicht mehr gibt, sondern dass ich Frieden habe. Frieden im Herzen. Weil ich das tue, was ich will. Weil ich mich nicht erpressen lasse, weil ich keine Angst habe, irgendwas zu riskieren, ja, weil ich einfach entspannt sein kann. Das kostet seinen Preis. Ich musste viel filtern in meinem Umfeld. Ja, ich habe auch nicht gerne mit jedem was zu tun, ehrlich gesagt. Wenn das keine Bereicherung für mein Leben ist, sondern wenn ich sehe, die sind in einer völligen falschen Richtung unterwegs, kann ich damit nichts anfangen, das sage ich den Leuten auch sofort. Mhm. Und ich gucke ganz genau, wer tut, welche Aufgaben tun mir gut, welche Menschen tun mir gut, ja. Und das kostet jeden Tag Arbeit, das kostet seinen, hat seinen Preis. Ich bin auch nicht everybody's darling. Ja. Und viele wünschen sich auch von mir was anderes. Ja. Aber das ist nicht mein Problem. Also mein Problem ist nicht das, was andere denken, sondern mein Problem ist das, wie ich mich fühle. Geht's mir gut? Habe ich Frieden im Herzen? Warum habe ich heute nicht keinen Frieden im Herzen? Was ist es? Ja, was ist es? Die letzten Wochen waren sehr hart. Ich habe sehr hart für diese Awards gearbeitet, die ich jetzt bekommen habe. Und jetzt wusste ich auch, es gibt noch einen höheren Award. Habe ich gesagt, den hole ich mir jetzt nicht. Den könnte ich nächsten Monat mir auch abholen, wenn ich richtig Gas geben würde. Ja, aber sage ich, nee. Mein Frieden ist mir wichtiger. Ich mache jetzt Schritt für Schritt weiter. Ich festige das jetzt, was ich aufgebaut habe. Versuche, neue Autoren kennenzulernen, neue Kunden kennenzulernen. Gucken, was die für tolle Bücher geschrieben haben, weil mir das so viel Freude macht, diese Bücher zu sprechen und diese Beziehung mit diesen Autoren aufzubauen. Hab so tolle Autoren kennengelernt, wo sich auch zwischenmenschlich was entwickelt hat mit diesen wertvollen Leuten, die mich auch inspirieren, motivieren. Ja, deswegen lese ich auch nicht alles. Ja, also ich mache nicht aus jedem Buch ein Hörbuch, sondern ich gucke mir das schon ganz genau vorher an, was das für ein Buch ist. Mhm. Und dann entscheide ich mich dafür oder dagegen. Und der Sinn des Lebens ist, Anna, es ist heute. Sei heute die beste Version deiner selbst. Sei mutig, sei autark, sei gerecht, ja, sei aktiv, ja, sei liebevoll und setz dir deine Ziele, setz das um heute, was du dir vorgenommen hast und dann hast du am Ende des Tages oder den ganzen Tag deinen Frieden und das ist für mich der Sinn des Lebens, die beste Version meiner selbst zu sein.
Wir kommen zum Abschluss meines Podcasts. Also ja, das okay. War, ich glaube, ein schönes Schlusswort. Da möchte ich gar nichts dazu hinzufügen. Ich möchte dir meine Standardfragen stellen am Ende des Gesprächs, was ich übrigens sehr, sehr schön fand. Und zwar, was würde das Kind, das du einst warst, über den Menschen denken, den du jetzt bist?
Geiler Typ. Geiler Typ. Ja. Ich wünschte, das wäre mein Vater.
Ja, verstehe.
Das ist auch bei meiner Tochter so. Ich weiß, meine Tochter liebt mich über alles. Die kann mit mir alles machen. Wir machen die verrücktesten Dinge zusammen. Haben wir jetzt 4 Wochen lang im Sommer gemacht. Total verrückte Sachen.
Habe ich gesehen, genau, was sie gemacht hat. Genau.
Dieses Kind aus der Vergangenheit, heute sage ich, boah, habe ich ein tolles Leben gehabt. Ich habe so viel gelernt. Das war zwischendurch anders. Da habe ich gesagt, was habe ich für ein Kackleben? Wenn du keinen Frieden im Leben hast, kannst du gesund sein, kannst viel Geld haben. Das spielt alles keine Rolle. Wenn du keinen Frieden in deinem Herzen hast, den musst du finden und du musst bereit sein, den Preis dafür zu bezahlen. Mhm. Aber dann bekommst du das, was du willst, deinen Frieden und der ist jeden Preis wert.
Mhm. Was würdest du dir für unsere Welt an Veränderungen wünschen?
Die Leute sollen mal nicht so negativ sein. Ja, die sollen mal in Sachen das Positive sehen. Jede Krise ist eine Chance für was Neues. Das ist einfach so. Egal was es ist, du musst dich vor nichts verstecken, mit nichts verstecken. Wenn du irgendein Problem hast, irgendeine Krankheit oder irgendein Defizit oder so, versteck es nicht. Sei positiv. Es gibt genauso viel Wunder sind realistisch. Ja, sag ich immer. Es gibt Leute, die dir zuhören, die das gut finden, die dich fördern. Aber wenn du dich immer versteckst, nicht zeigst, wer du bist. Ja, ich habe letztens was auf Facebook gepostet, so ein Spruch von dem Seminar, wo ich jetzt am Wochenende war. Und da stand drauf, du kannst so gut sein, wie du willst. Wenn es keiner weiß, bringt dir das nichts. Mhm. Ja? Und so ist es auch. Du kannst so sein, wie du bist. So, aber wenn keiner es weiß, dann nützt dir das nichts. Dann kommen auch nicht die Leute, die dich einen Schritt voranbringen. Viele Leute verstecken sich so, sind so negativ. Corona war für mich die geilste Zeit seit Jahrzehnten. Mhm. Ich war in der Firma beschäftigt, ich habe 90% Kurzarbeitergeld bekommen. Ich war jeden Tag mit meiner Tochter unterwegs. Wir haben hier Nachbarschaftsaktionen, wir haben Klopapier verteilt, wir haben Mehl verteilt. Wir hatten so einen Spaß, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und viele Leute, die gucken sich nur diese Schlagzeilen, diese Nachrichten jeden Tag an. Das ist alles nicht so schlimm. Heute, es kommt auf heute, was kannst du heute machen, damit dein Tag perfekt wird. Und du schaffst das. Du kannst das machen. Veränder dich. Hör auf zu labern. Lerne. Wenn du nicht weißt, wie du dein Leben verändern kannst, dann lerne. Hör dir die Podcasts hier an von Anna. Da sind genug super Podcasts dabei, wo Leute aus Krisen einen Weg rausgefunden haben. Hör dir das an, aber sitz nicht und warte, dass die gebratene Taube dir ins Maul fällt, sondern beweg dich. Ich sag immer, wenn ich mich bewege, bewegt sich der Heilige Geist auch. Das Leben ist für uns.
Klasse, also das ist
ja wirklich. Das Leben ist für uns.
Du solltest vielleicht doch mal am Sonntag in die Kirche gehen und vorne.
Nee.
Oder diese Predigt.
Da habe ich nichts mehr zu tun.
Und nicht darüber predigen, dass wir besser werden sollen.
Habe ich gemacht, haben sie mich rausgeschmissen.
Ach so,
ja.
Die haben mich.
Ja, das habe ich gemacht. Das habe ich schon alles gemacht, das wollten die nicht hören. Ja, klasse. Das war zu gemütlich. Die haben lieber einen neuen Teppich verlegt, damit es noch gemütlicher wird.
Verstehe. Also auch heute habe ich mal wieder sehr viel gelernt. Jetzt muss ich natürlich auch mein Statement dazu geben. Ich lade hier Leute immer ein, die ich persönlich spannend finde. Ich erhoffe mir immer dabei, dass ich selbst persönlich daraus wachse, aus so einem Gespräch, dass ich lerne, dass ich viel neue Dinge mitnehme und meine Zuhörerschaft natürlich auch. Und das ist uns, glaube ich, beiden heute sehr gut gelungen. Danke für deine offene Geschichte. Du hast heute angekündigt, du lässt die Hose runter und das hast du, glaube ich, auch getan. Ich weiß nicht, ob wir geschafft haben, auf alles einzugehen, aber vielleicht haben wir dann noch eine zweite, dritte, vierte Möglichkeit dazu, das zu tun. Ich freue mich sehr, dass ich dich kenne. Ich werde dir gleich noch das Wort übergeben. Ich weiß auch, sagt dir auch warum. Und wollte mich aber vorher trotzdem schon mal bedanken und sagen, danke, Pete, für deine, wie gesagt, auf jeden Fall herzerreißende Story und deine Energy, für deinen Kampfgeist und für alles, was du uns heute darüber berichtet hast, wie du zu diesem erfolgreichen Pete Henry werden konntest und welche Hürden du genommen hast und welche Preise oder welchen Preis du dafür bezahlt hast. Ich würde dir gerne das letzte Wort deswegen übergeben, weil ich auf jeden Fall dir die Möglichkeit noch geben möchte, Werbung zu machen für deine Arbeit, vielleicht für deine schon bereits veröffentlichte Werke. Ich habe in Pete's Hörbuch Bücher reingehört und ich bin ein großer Fan deiner Stimme und deiner schauspielerischen Leistung. Das Buch Volltod oder das Hörbuch Volltod sollte man sich unbedingt anhören. Ich habe es immer noch nicht ganz geschafft, aber es ist ein Meisterwerk, finde ich, wie du das gemacht hast. Und viele, viele Folgen noch. Insofern möchte ich dir hier die Möglichkeit geben, dafür Werbung zu machen und für alle anderen Dinge auch. So, bitteschön, et voilà, hier kommt der große Mr. Pete Henry.
Ein Autor genau von diesem Buch Volltod, Flieg Angel Flieg, ein Roman, mit einer Spur schwarzem Humor, ein wunderbares Buch. Der hat mich Mr. Sprecher getauft. Seitdem nenne ich mich auch so, Mr. Sprecher Pete Henry. Und das ist einer von diesen Autoren, die einfach nur wunderbar sind. Ne? Ja, das ist ein Buch. Wenn du bei Amazon Pete Henry eingibst, dann siehst du ja meine Bücher, die ich veröffentlicht habe. Da sind jetzt noch nicht allzu viele da, weil das ist mein Sprecherpsodonym, wo ich jetzt möchte, dass bestimmte Bücher gefunden werden. Aber da sind gerade einige auf dem Weg. Ja, und die sind alle wirklich lesenswert. Volltod. Das zweite ist Colorania, ein wunderbares Buch für Kinder und Jugendliche. Das ist sowas wie Der König von Narnia, aber mit einer deutschen Autorin, mit einer ganz anderen Story, aber in dieser Richtung Abenteuer, ein wunderbares Buch, mega, hat mir riesen Spaß gemacht. Aber jetzt kommt auch bald das Buch Jubiläum raus, da geht es um Machtmissbrauch, wie Studentinnen missbraucht werden von einem Professor und wie schwer es ist, sich dagegen zu wehren. Kommt halt raus. Deswegen guckt einfach immer wieder bei Pete Henry, am besten auf meine Seite petehenry.com, alles zusammengeschrieben. Und da ist eigentlich alles drin, was man wissen will. Ja, wenn man sich mit mir vernetzen möchte, gerne auf Facebook oder auf Instagram. Sehr, sehr gerne. Instagram ist für mich immer noch so ein Buch, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ich weiß nicht, wie ich da erfolgreich werde. Das kostet ja auch alles viel Zeit, aber vielleicht könnt ihr mir ja da einen Schub geben. Mr. Sprecher oder, ja, guckt einfach mal nach Mr. Sprecher oder Pete Henry. Ich Peter Heinrichs, ja. Und Pete Henry ist halt mein Künstlername. Aber ich lebe mit beiden und keiner von beiden ist der Wichtigere.
Verstanden.
Und vielleicht noch eine Sache, ich möchte mich bei dir bedanken. Du bist ein wunderbarer Mensch. Ich habe auch jetzt am Wochenende, wo du ja leider nicht dabei sein konntest, habe ich viel Werbung für dich gemacht als einer der nettesten Menschen in der Golden Voice Akademie.
Dankeschön.
Immer autark, immer ehrlich, immer da, immer bereit. Also du bist einer der wertvollsten, wenn nicht die wertvollste Kollegin für mich in der ganzen Akademie.
Wow, so einen Abschluss habe ich jetzt gar nicht erwartet. Mensch, danke, Pete. Danke, das kann ich nur zurückgeben. Danke für deine ganze Hilfe, die du auch mir mittlerweile auch wirklich, also ich kann auf dich immer zählen. Wir haben uns Hörproben gegenseitig, gerade am Anfang, in der unsicheren Zeit, am Anfang gegenseitig geschickt. Und du warst immer ehrlich und immer offen. Und ich habe von dir gelernt, nicht immer Sing-Sang. Diesen Ausdruck habe ich von dir gelernt. Du sprichst Sing-Sang. Sing-Sang, Anna. Die Stimme ist geil, aber du sprichst Singsang. Und Singsang bedeutete, dass ich immer jeden Satz in der gleichen Tonmelodie gesprochen habe. Das habe ich von dir gelernt und das habe ich versucht abzustellen und hoffentlich ist mir das gelungen. Und wie gesagt, ich bin ein großer Fan deiner Stimme und deiner Arbeit und ich hoffe, wir bleiben in Verbindung. Alles, alles Liebe für dich.
Für dich auch.
Dankeschön.
Bis bald.
Ciao. Bis bald. Tschüssi.
Hallo, du da draußen. Herzlichen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Am Ende habe ich eine ganz besondere Bitte an dich. Wenn auch du eine spannende Geschichte zu erzählen hast, fühl dich hier und jetzt dazu eingeladen, mich anzuschreiben, mich anzurufen oder persönlich anzusprechen. Vielleicht bist du der nächste Gast, die nächste Gästin in meiner nächsten Podcast-Folge. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wenn es dir gefallen hat, abonniere und empfehle den Podcast gerne weiter. Natürlich freuen sich meine Gäste und ich über eine positive Bewertung in deiner Lieblings-App. Nur so kann der Podcast wachsen. Bis zum nächsten Mal in meinem Podcast mit dem Herzen voraus. Deine Anna.